Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Es ist eine ganz besondere Folge, denn nach gut 2 Jahren grüßt nicht der FC Bayern von der Tabellenspitze nach einem Wochenende, sondern ein anderes Team. Und wie es dazu am Wochenende kam, das bespreche ich jetzt mit Fabi und Sören. Grüße euch Jungs, hallo.
Hallo zusammen. Wunderschönen guten Nachmittag. Ich dachte erst, wir haben wieder eine Jubiläumsfolge, die ich verpasst habe, aber kein runder Geburtstag oder sozusagen, oder?
Ich konnte mir leider jetzt hier den Wink mit dem Zaunpfeil nicht verkneifen, Fabi. Es musste einfach sein.
Aber ist kein Problem, kein Problem. Solange die Tabellenführung in Bayern bleibt, ist es ja nur ein kurzer Weg nach Augsburg, um diese wieder zurückzuerobern. Beziehungsweise fairerweise muss man ja sagen, dass es ja ein paar andere Teams gibt, die theoretisch sich ja den ersten Platz teilen, wenn man die Tordifferenz rausnimmt. Und eine Mannschaft würde man ja den Orts ohne Navigationsgerät, glaube ich, gar nicht finden, weil viele gar nicht wissen, wo er liegt.
Du nimmst schon viel vorweg, alles gut. Ich würde vorschlagen, wir fangen heute mit dem Samstagabend-Topspiel an, Sören. Ja, aus gegebenem Anlass kann man ja, glaube ich, auch sagen, dieser Spieltag, dieser zweite Spieltag stand, glaube ich, ganz im Zeichen der Schalker, erstes Bundesliga-Heimspiel. Ja. Und am Anfang, die ganze Woche über, beschäftigte eigentlich die meisten Leute eigentlich nur die Frage, wie hoch wird's? Wie viele Tore schießen die Bayern? Kommt Schalke einigermaßen gut davon? Und am Ende kann man, glaube ich, sagen, haben sie sich ganz gut geschlagen.
Ja, das da sieht man mal, glaube ich, wo die Bundesliga mittlerweile gelandet ist, dass die Bayern quasi in ganz anderen Universum unterwegs sind und man nur über die Höhe spricht, wie Schalke abgeschossen wird. Ich hatte auch nach dem Spiel das Gefühl, dass der Schalke gerade den Klassenerhalt feiert, nach dem 0:0. Also das waren ja Szenen, da hatten ja Leute Tränen in den Augen. Ja, ich kann es verstehen. Also die Stimmung war top. Ich glaube, gerade wenn du so viele Jahre in der Zweiklassigkeit dann unterwegs warst, als so ein Verein mit dieser Fanbase, gerade vor dem Anpfiff war schon gut was los. Die Mannschaft hat jetzt auch gegen Bayern, glaube ich, wirklich alles rausgehauen, sich in jeden Ball geschmissen. Natürlich das nötige Spielglück auch dabei gehabt, das gehört dazu. Aber dann, gerade auch so nach dem Spiel, als neutraler Fan, jetzt keine blau-weiße Unterwäsche an oder sonst was.
Doch, hast du ja eigentlich schon,
nicht,
oder?
Doch nicht.
Ja, heute nicht.
Mit einem anderen Zeichen.
Muss man dann aber sagen, das war dann alles ein bisschen zu doll. Ja, also der FC Schalke ist noch nicht sicher. Es ist der erste Punkt. Ein besonderer Punkt, okay, aber mit einem Punkt wirst du nicht in der Liga bleiben.
Das stimmt wohl. Wie sieht denn die bayerische Seite den Punkt, Fabi?
Ja, da werde ich euch jetzt überraschen. Also im Grunde genommen, klar war ich natürlich, ich habe das Spiel geguckt, ein bisschen enttäuscht vom Ergebnis. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass es ein Ergebnis war, was sich in einer gewissen Hinsicht auch im Nachgang mich gefreut hat. Einmal für die Schalker. Man muss wirklich sagen, es war eine Bombenstimmung im Stadion. Das hat man am Fernseher, glaube ich, auch richtig gut mitbekommen. Kann keiner widersprechen. Ich würde Sörens Aussage sogar noch mal einmal übertreffen. Ich glaube, Schalke hat sowohl leistungstechnisch als auch ergebnistechnisch das Maximum am Samstagabend rausgeholt. Mehr war, glaube ich, auch nicht drin. Dazu haben sie die Bayern in der Situation erwischt, wo es vielleicht dann auch einfach darum ging, mal ein bisschen, wie nennt man es heutzutage, wenn man schont die Spieler, da gibt es auch so ein schönes Wort.
Belastungssteuerung,
danke. Genau dieses Wort gesucht und das hat man dann auch gemerkt, weil ich fand tatsächlich, wenn man das Spiel dann verfolgt hat, in der zweiten Halbzeit spätestens, als Olise dann reinkam, da hatte man ja das Gefühl, auf einmal werden die Schalker überrollt, war ein ganz anderer Spielfluss, ganz anderes Tempo und die Bayern haben es einfach verpasst, ihr Tor zu machen. Ich würde auch so weit gehen und mich dann festlegen, machen die Bayern das erste, fällt auch mindestens das zweite, im Zweifel auch das dritte. So ist der Fußball aber manchmal für die Bayern vielleicht auch gar nicht so schlecht, mal am Anfang einen Dämpfer zu bekommen, weil mir diese Lobhudelei dann auch ein Stück weit zu viel war. In sämtlichen Medien, auch im Doppelpass etc. pipapo, dass Bayern mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird. Die müssen auch ihre Spiele gewinnen. Trotzdem würde ich sagen, dass es vielleicht zur richtigen Zeit ein Dämpfer war in der Hinsicht. Und von daher, glaube ich, alle zufrieden sein können, vor allem auf Schalker Seite.
Wir reden vom gerade mal zweiten Spieltag, ne? Also, und dass jetzt schon die ersten vermeintlichen Experten und Presse um die Ecke kommen und sagen, ist der FC Bayern wirklich so gut, hat man ja gesehen an den Einwechslungen von Kane und Olise, der dann vorher ging ja nicht wirklich viel zusammen.
Nein, aber ich glaube, man darf, also wenn man das Spiel jetzt auch, nüchtern, neutral versucht zu analysieren, du hattest einen Lennart Karl auf dem Platz, der kam natürlich erst vor 2 Wochen zurück, der kann gar nicht bei 100% sein. Du hast einen Saibari in der ersten Elf gehabt, der mit Sicherheit auch die ganzen Abläufe noch kennenlernen muss. Ein Musiala kam zurück, der sehr unauffällig war, aber trotzdem einen topfitten Eindruck gemacht hat. Und ich bleibe auch bei meiner Aussage, der FC Bayern wird Meister, auch mit einer guten Anzahl an Punkten Vorsprung. Und ich glaube, das dauert jetzt einfach noch. Du hast halt jetzt, wie gesagt, das Gute ist, unter der Woche geht es weiter oder diese Woche unter der Woche geht es weiter mit Champions League. Dann auch nochmal ein richtig cooles Spiel, glaube ich, zur richtigen Zeit in Elversberg. Freue ich mich schon drauf. Dann ist noch der letzte Spieltag vor der Länderspielpause. Und das ist genau die Zeit, die der FC Bayern auch braucht, um da wirklich die Abläufe etc. pipapo auch reinzubekommen. Aber sind wir mal ehrlich, macht Luis Diaz diese 100%ige oder 1000%ige gleich am Anfang, dann kann das Spiel auch in eine komplett andere Richtung gehen und wir würden ganz anders drüber sprechen. Also alles gut, würde ich sagen.
Ja. Und wir hatten ja am Anfang unserer Saisonvorschau auch schon drüber gesprochen, Sören, dass vermeintlich jetzt in dieser Saison Vincent Kompany wahrscheinlich auch des häufigeren Mal durchrotieren wird, häufiger noch als letzte Saison, ne?
Ja, absolut. Das hat man ja jetzt auch gegen Schalke gesehen. Er hat die Möglichkeiten, das muss man sagen, auch wenn man dann eben auf die Bank geguckt hat, wer dann reingekommen ist. Das wird jetzt in den nächsten Wochen sicherlich nochmal so weiter fortgesetzt. Und wenn alle ihren Rhythmus haben, wird man, glaube ich, auch nicht so einen krassen Bruch sehen, wenn dann ein Olise oder ein Kane draußen sind, sondern ich glaube schon, dass da dann auch eine Mannschaft ohne die beiden Spiele ziehen kann.
Eine Sache vielleicht noch rund um den FC Bayern, vielleicht auch für alle Zuhörer, die es mit den Bayern halten, wichtig. Ich fand, es wird langsam immer mehr deutlich, dass ein Tom Bischoff eine größere Rolle spielen muss beim FC Bayern im zentralen Mittelfeld. Teilt ihr die Meinung?
Sören, du kannst gerne...
Ah, ihr seid keine Bischoff-Fans. Ja. Come on. Nächstes Thema.
Nein, ich finde, das stimmt, weil wenn man Pavlovic und Kimmich vergleicht, ich finde, es sind fast ähnliche Spielertypen, dass sie eben nicht die Spieler sind, die jetzt von Box to Box rennen. Klar, Kimmich natürlich immer ein bisschen als Stratege, aber ich finde gerade Pavlovic, dass er noch, gerade was so offensive Lösungen betrifft, Luft nach oben hat und dass ein Tom Bischoff da zumindest aus meiner Sicht auch die Tick offensivere Lösung wäre, also der durchaus ein bisschen mehr offensive Power mitbringt. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen oder vielleicht auch wünsche ich mir ein bisschen, dass neben Kimmich dann auch ab und zu mal in Tom Bischoff anfängt, weil die beiden, also Pavlovic und Kimmich, da muss ich sagen, da fällt Pavlovic meistens immer ein bisschen ab während den Spielen.
Tobi? Ich kann es gar nicht so wirklich in Worte fassen, aber ich bin einfach kein großer Tom Bischoff-Fan. Ja, tut mir leid, Fabi. Wenn es an mir ginge, hat der FC Bayern eigentlich, hätte er in diesem Jahr vielleicht mal im Mittelfeld, klar, war schon Überangebot, aber es läuft in Mainz ein Spieler rum seit 2 oder jetzt sogar 3 Jahren. Das wäre so ein stiller, einsamer Krieger, der den Bayern echt als Sechser richtig gut tun würde. Und das wäre Kai Schussane. Okay. Den würde ich sehr, sehr gerne mal bei den Bayern sehen.
Also ich kann nur dazu sagen, dass ich finde, dass Tom Bischoff technisch auf jeden Fall eine ganze Klasse besser ist als Pavlovic. Ich fand zum Beispiel auch, wenn man das Pokalspiel nimmt gegen Osnabrück, dass Tom Bischoff auch die Gabe hat, wirklich auch die Bälle in die Tiefe zu spielen. Diesen tödlichen Pass hat er gegen Schalke, glaube ich, auch einmal hinbekommen. Gegen Osnabrück hat er es ein paar Mal geschafft. Ich glaube an ihn und ich bin davon oder fest davon überzeugt, dass er im Laufe der Saison mehr Minuten bekommt. Und das erste gute Zeichen war, dass er schon mal hier unter der Woche im Pokal von Anfang an spielen durfte und jetzt nicht erst in der 85., 90. eingewechselt wurde, sondern auch mal eine Viertelstunde bekommen hat. Und warten wir mal ab. Aber ich denke, das könnte für den FC Bayern dieses Jahr eine Waffe sein.
Am Ende der Saison, Sören, wer hat mehr Minuten, mehr Spiele gespielt? Pavlovic oder Bischoff?
Ja, diese Saison noch Pavlovic.
Okay. Alles klar. Gut. Dann lass haken uns das,
was ab.
Haken was ab, genau. Machen wir mit dem Freitagabendspiel weiter. Und da hat sich der VfB Stuttgart für die Auftaktklatsche in München sehr gut präsentiert und rehabilitiert mit einem 4:1 Heimsieg gegen den 1. FC Köln. Unterm Strich ein wirklich hochverdienter 4:1 Erfolg.
Das können wir vielleicht noch eine Sache vorab sagen, rund bevor wir auf den VfB eingehen. Ich fand allgemein, dass die ersten zwei Spieltage gab es, zumindest aus meiner Wahrnehmung, viele Spiele, die mit einem relativ deutlichen Ergebnis zu Ende gingen. Also ohne jetzt da auf die einzelnen Spiele jetzt einzugehen, aber du hattest viele Mannschaften, die schon diese Saison mal eine richtige Packung bekommen haben. Mhm. Und jetzt an dem zweiten Spieltag waren ja mehrere Spiele dabei, die vom Ergebnis her doch extrem deutlich waren. Und fällt euch das auch so auf? Oder?
Ja, aber da muss ich als leidenschaftlicher Serie A-Zuschauer wirklich sagen, Fabi, wenn du dir da mal die Tore alle nochmal vor Augen führst, da waren ja teilweise haarsträubende Abwehrfehler auch bei vielen
ja, Toren. Ja, das also, mag sein, aber ich habe gestern durchaus auch Juve gegen AC Mailand verfolgt. Und da muss ich dir sagen, dann gucke ich mir lieber ein Spiel der Bundesliga an, als tempomäßig teilweise Topspiele der Serie A.
Okay. Daraus schließe ich aber, dass du jetzt dein DAZN-Abo abgeschlossen hast.
Nein, noch nicht.
Aha, okay. Dann wollen wir gar nicht wissen,
wo wir waren ja beim VfB auf jeden Fall.
Genau. Der VfB mit zwei Wechseln in der Anfangsformation, unter anderem Chris Führich war zurück, unter den Augen von Jürgen Klopp und Bilal Messi Elkanusyon, der den Torreigen in Stuttgart startete.
Ja, vorausgegangen, ich glaube, das 1:0 ist in der 40. Minute gefallen. Vorausgegangen waren ja schon wirklich starker Auftritt vom VfB Stuttgart in der ersten Halbzeit. Alles im Griff gehabt, von Minute 1 angerannt, zahlreiche Chancen rausgespielt, wo der FC wirklich auch in der Abwehr extreme Probleme hatte. Dementsprechend das 1:0 mehr als überfällig war, vielleicht dann eben auch zu wenig. In der zweiten Halbzeit, muss man sagen, haben die Kölner die ersten 10, 15 Minuten auch alles richtig gemacht. Da waren sie dem 1:1 relativ nah. Skiri hatte die Chance nach der Einwechslung ja direkt, glaube ich, eine Minute nach Wiederanpfiff das 1:1 zu machen. Dann Mickey Moore, die Leihgabe von Tottenham, zwei Riesenchancen, bevor dann der VfB das 2:0 gemacht hat. Und damit war das Spiel dann ja fast schon durch. Also von daher auch in der Höhe, glaube ich, VfB absolut verdienter Heimsieg. Der FC im Prinzip nur nach der Halbzeit, erste 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit wirklich gut. Aber sonst war es ein sehr, sehr starker Auftritt des VfB und mit einem sehr verdienten Heimsieg.
Was mir am meisten Sorgen beim FC bereitet, ist eigentlich momentan noch die Defensive. Das wirkt alles noch nicht so wirklich sattelfest. Anders wiederum muss man sagen, ich glaube, was die Offensivspiele angeht und allgemein die Offensive jetzt auch mit der Einwechslung für Moore und wenn du dann nächstes Wochenende dann noch einen Dalinga und eventuell einen fitten El Mala da vorne in der Dreierreihe unter Doppelspitze rumlaufen hast. Also das sieht nach vorne auf jeden Fall schon ziemlich gut aus, oder Fabi?
Ja, das wird sich zeigen. Also es war jetzt am ersten Spieltag, konnte man es erahnen, in welche Richtung es gehen kann. Fällt dann aber mal jemand aus oder der zweite, El Mala etc. Pipapo, dann wird schon sehr, sehr dünn. Also würde ich schon sagen, dass das, wie sagt man, auf Naht genäht ist ein Stück weit. Und von daher glaube ich schon in Summe betrachtet, ja, Sören gibt dir recht, gute 10 Minuten nach der Halbzeit. Ist aber halt dann in der Bundesliga auch ein Stück weit zu wenig. Und da hat man dann schon auch den deutlichen Qualitätsunterschied zum VfB gemerkt.
Die ersten 2 Spieltage so ein bisschen untergegangen, meiner Wahrnehmung nach. Dennis Undafsson?
Ja, sucht vielleicht noch so ein bisschen seine Form. Hatte ja eine relativ intensive WM ja auch noch, wo auch viel über ihn geschrieben wird. Glaubt, dass er jetzt so ein bisschen noch wieder reinkommen muss. Vielleicht wird es ihm auch gut tun, wieder in die Nationalmannschaft berufen zu werden. Aber ja, ist ein Spieler, der sicherlich in den nächsten Wochen noch eher besser wird als schlechter.
Mhm. Besser kann es auch nur werden bei der TSG Hoffenheim. Jetzt nach 2 Spieltagen mit 0 Punkten. Sah eigentlich bei beiden Spielen zumindest eine Halbzeit sehr gut aus. Jetzt am Wochenende gegen Dortmund mit 2-0 Führung verspielt. Und da müssen wir uns ehrlich in die Augen schauen, Fabi. Ein glücklicher BVB-Sieg. Unverdient.
Also ich muss sagen, über 90, wenn man 90 Minuten betrachtet, wenn man so hart ausdrücken will, ein unverdienter Sieg des BVB. Am Ende ist Fußball nach wie vor der Ergebnissport. Und es lief dann vor allem zum Ende raus für die Hoffenheimer ganz, ganz bitter. Wenn man den Spielverlauf nimmt, muss man ja auch sagen, dass Hoffenheim eigentlich 3-0 mindestens führen muss. Und zwar muss, nicht kann. Teilweise wirklich kläglich die Chancen vergeben, direkt nach der Halbzeit auch. Und dann stellt sich für mich beispielsweise auch die Frage, wann Nico Kovac auch Fabio Silva ein bisschen mehr Minuten gibt, weil ich glaube, dass er eigentlich nach wie vor der Dortmunder Mannschaft viel, viel mehr geben kann, wenn er denn auch darf. In der Regel wird er nur als Joker eingesetzt. Und von daher hat mich das phasenweise ein bisschen auch an die letzte Saison erinnert, der Dortmunder, wo man über einen langen Zeitraum solche Spiele immer wieder drehen konnte. Es war immer eng, es war immer auf Messerschneide. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo dann eben auch das Spielglück vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht auf ihrer Seite war. Und trotz alledem holt, glaube ich, Niko Kovac wieder sehr, sehr viel aus dieser Mannschaft raus. Und ich bin gespannt, wann auch der letzte BVB-Fan, ich kann mich an unsere Diskussionen vor der Sommerpause im Speziellen erinnern, als Niko Kovac Feindbild Nummer 1 war und dafür verantwortlich gemacht wurde, wie unattraktiv der Fußball ist. 60 Minuten am Samstag gegen Hoffenheim war das genau das wieder. Und er holt aber trotzdem seine Punkte und ist, glaube ich, mit einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste Trainer der BVB-Geschichte, wenn es nach dem Punkteschnitt geht, oder nach den ersten 50 Spielen, glaube ich, oder?
Das stimmt. Das stimmt.
Also was willst du mehr? Hast jetzt, glaube ich, noch ein Heimspiel gegen Paderborn vor der Länderspielpause. Und wenn du Glück hast, gehst du sogar als Tabellenführer in die Länderspielpause. Also alles gut.
Richtig. Ich denke, da kann sich keiner in Dortmund beschweren derzeit. Ne?
Also vielleicht können wir nochmal ein Thema, was bei den Dortmundern auf Strecke vielleicht ein Thema werden könnte. Für mich ganz klar die Bank. Ich finde da, wenn man jetzt mal sozusagen Fabio Silva rausnimmt, gut, Fährmann kam ja auch noch nach der Halbzeit, aber dann wird es beim BVB schon qualitativ eher dünn und du hast halt sehr viel 18-, 19-Jährige auf der Bank sitzen, klar mit unfassbar viel Talent gesegnet zum Teil, aber wenn du wirklich ganz vorne angreifen willst, dann ist meistens ein bisschen mehr Erfahrung, tut dir dann eigentlich in der einen oder anderen Situation dann doch ein bisschen mehr gut.
Ja, und von den Spielern, die jetzt gefehlt haben, waren es ja eigentlich hauptsächlich Defensivspieler, ne? Also gerade im Offensivbereich kannst du ja nicht wirklich viel hochklassig nachlegen, ne?
Also ich, wie gesagt, ich bin ja auch kein großer Fan, immer wieder Spieler zu kritisieren, aber ich finde zum Beispiel, wer die Bundesliga-Tauglichkeit definitiv noch nachweisen muss in der Abwehr, ist Gadou. Da finde ich schon, der war im Supercup gegen die Bayern schon auffällig, und zwar jetzt eher nicht im positiven Sinne, was man zum Beispiel auch jetzt am Wochenende gesehen hat, Carrezas, ein Mega-Fußballer, richtig guter Kicker. Ja, aber Bundesliga kann dann auch ein bisschen anders sein. Tempo, Zweikampf, Härte. Und da musst du dann eben auch dich ein Stück weit dann reinbeißen. Also es wird man sehen, auf jeden Fall. Aber besser kannst du ja nicht starten. Sieg in Hoffenheim, vermeintlich schwieriges Auswärtsspiel, mit Glück am Ende gewonnen.
Ja. Jörn, ist dir noch was hängen geblieben bei dem Spiel? Möchtest du noch irgendwo drauf eingehen? Bei TSG wird Zeit, dass Fisnik Aslani vorne wieder spielt.
Ja, sicherlich eine Qualität, die dir da ein bisschen wegbricht im Moment, aber sie haben natürlich ein extremes Auftaktprogramm, wo sie dann eben direkt gefordert werden, nächste Woche dann gegen Stuttgart. Sie werden jetzt in den nächsten Wochen sicherlich auch eher besser. Stuttgart wird jetzt auch nochmal ein Gradmesser werden, inwieweit du da dich auch mal über 90 Minuten belohnst. 60 Minuten reichen dann eben nicht, wobei sie schon angedeutet haben, dass sie auch in dieser Saison wieder durchaus guten Fußball spielen werden. Aber ja, ich glaube, die Mannschaft, die braucht noch ein bisschen Zeit.
So, ich hoffe mal, dass es in Hoffenheim zumindest erstmal noch weiter ruhig bleibt und nicht sofort wieder von ganz oben alles kommt. So, lass uns mal bei dir um die Ecke vorbeischauen, im hohen Norden. Denn da ereignete sich eine kleine Sensation, glaube ich, kann man sagen, am Wochenende.
Ja, das auf jeden Fall ein überraschendes Ergebnis. Heimsieg für Werder Bremen 3-1 gegen Leipzig. Durchaus ein offensiv reiches Fußballspiel, in dem Bremen schon nach 4 Minuten in Führung gegangen ist. Generell über 90 Minuten muss ich wirklich sagen, die Bremer, alles was Intensität anbetrifft, Zweikampfstärke, ja, den Willen auch dieses Spiel zu gewinnen, die klar bessere Mannschaft, Leipzig blass gewesen, erstaunlich blass, auch wenn sie natürlich offensiv auch ein paar Chancen hatten, aber da hat man nicht unbedingt so den letzten Funken gespürt und die Bremer wollten, glaube ich, wirklich zeigen in diesem Heimspiel, dass sie bei aller Kritik, die man ja auch an der Mannschaft hatte, gerade nach dem ersten Saisonspiel, dass sie zeigen wollten, dass sie auch eine Bundesliga-Mannschaft sind. Und das haben sie wirklich stark gemacht. Das war eine Riesenüberraschung. Und ein Verdienter auch in der Höhe dann mit 3-1, waren effektiv vorm Tor. Erstes Tor für Füllkrug, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig. Wichtige 3 Punkte und verdiente 3 Punkte.
Und dann kommt noch hinzu, ne, ich glaube, das war auch so eine kleine Trotzreaktion, 7 Neuzugänge in der Startelf, muss ja dann auch erstmal funktionieren, hat sich, glaube ich, jeder so selber erstmal motiviert und dann hat alles zusammengeklappt und so viel zum Thema, auch weil, du hast das Füllkrug-Tor angesprochen, Fabi, der Kopfball von Niklas Füllkrug, ne, nach einer Ecke, der steht da, glaube ich, am 12, 13 Meter vorm Tor und kann den ohne Gegenwehr, sind glaube ich 7-8 Meter Platz bis zum Verteidiger, da schön in den Winkel setzen. Das meinte ich vorhin von wegen Abwehrarbeit. Ne? Also das war schon desaströs, was das angeht. Leipzig, erste Halbzeit, 70% Ballbesitz, wussten sie wenig mit anzufangen. Ja, und dann wahrscheinlich nach dem ersten Spieltag, wo sie Gladbach noch geschlagen haben, doch noch nicht alles so, wie sie es sich vorstellen. Gerade im Offensivbereich, der Sonderz angesprochen, ziemlich harmlos war. Ja. Fabi?
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Okay. Komm, dann lass doch mal bei der Werkself vorbeischauen.
Oho. Ja, TikTok. Großes Thema wahrscheinlich in Gladbach gerade. Brandrede von Kleindienst.
Ach so, ich war jetzt bei der Werkself. Ach so.
Ach so, bei der Werkself. Um Gottes Willen, jetzt verwechsel ich schon
Gladbach. TikTok, wer hat TikTok bei Leverkusen?
Okay, aber da können wir es auch ganz kurz machen. Ein unfassbar schwaches Union Berlin. Da muss man ja wirklich sagen, wenn man die 90 Minuten betrachtet, da muss man schon fast die Bundesliga-Tauglichkeit absprechen. Das war verrückt schlecht. Ich glaube, keinen einzigen Schuss auch aufs Tor gebracht. Boah, also da kann es eigentlich nur besser werden und da muss man bedenken, dass tatsächlich, glaube ich, Union vermeintlich mit der besten Elf, die im Moment zur Verfügung steht, auch aufgetreten ist und die Leverkusen haben das relativ,
humorlos, ne, runtergespielt.
Humorlos, abgezockt, natürlich auch eine gewisse Effizienz an den Tag gelegt. Es ging natürlich auch blendenlos mit der frühen Führung. Brauchen wir auch nicht sprechen. Und dann ging eigentlich alles in die Leverkusener Richtung. Und mehr braucht man zu dem Spiel eigentlich auch gar nicht sagen. Es war ein geschenkter Dreier für Leverkusen.
Ja, hätten da bei dem Spiel, glaube ich, sogar auch noch mehr fürs Torverhältnis machen können. Ne?
müssen.
Ja, also selten in so ein einseitiges Spiel gesehen, gerade am Anfang einer Saison. Fabio hat es, glaube ich, richtig gesagt. Also bei Union, klar, es ist erst der zweite Spieltag, aber das war schon eine grausige Vorstellung. Ja, in den letzten Jahren hast du dann wenigstens eine Defensivarbeit gehabt, die gut war, aber die war ja gegen Leverkusen auch nicht vorhanden. Also da ist auch, glaube ich, eine enorme Leistungssteigerung notwendig in den nächsten Wochen.
Wie auch bei der anderen Mannschaft am Niederrhein, wo jetzt der Fehlstart perfekt ist. 4-3 Heimniederlage für Borussia Mönchengladbach.
Ich würde schon fast sagen, Abstiegskandidat Nummer 1 aktuell, oder? Wenn es nach der Form geht. Also ein Spielverlauf, das darf dir so nicht passieren. Eine 3-1-Führung nach 60 Minuten, wo du sagst, okay, da musst du dieses Spiel einfach auch vernünftig runterspielen, musst der Elversberg alles nehmen, um sie überhaupt wieder ranzubringen. Aber dann leistest du dir ja teilweise wirklich auch defensiv individuelle Fehler, die dir auch gegen Elversberg nicht passieren dürfen, die dir in Bundesliga nicht passieren dürfen. Und dann lässt du dir dieses Spiel, ja, komplett nehmen. Also ab der 66. Minute, wo dann das 3-2 gefallen ist, war Elversberg dann wirklich auch da. Du hattest zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Gladbacher irgendwie noch zurück in die Partie kommen, dann nach dem Unentschieden.
Die haben Schiss gehabt.
Die haben ja, da schon die genau. Phase gehabt. Ich glaube, man hat richtig gemerkt, die Verunsicherung, die jetzt schon nach dem zweiten Spieltag in der Mannschaft steckt, dass sie das Spiel vergeigen. Also da muss man sich wirklich auch jetzt schon zu dem Zeitpunkt echt Sorgen machen, weil du hattest zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, selbst nach der Führung, dass da irgendwie Sicherheit in der Mannschaft ist und dass das eine Mannschaft auf dem Platz ist, sondern dass irgendwie jeder so seine Aktion hat. Moe hatte mal 10 Bolin, der mir in dem Spiel eigentlich noch mit am besten gefallen hat. Aber es war irgendwie keine geschlossene Mannschaftsleistung. Und das hat Elversberg dann gnadenlos ausgenutzt. Sie haben ihre Chancen bekommen. Wie gesagt, normalerweise, auch als ein gestandener Bundesligist, musst du spätestens beim 3-1 das Fußballspielen so einstellen, dass der Gegner keine Tore mehr schießt. Also das war schon, wow, das war schon kein guter Auftritt. Und es passt einfach in das Bild, was Gladbach im Moment dann eben auch abgibt.
Fabi, 7 Gegentore nach 2 Spielen, nach dem Anschlusstreffer 3-2 eigentlich komplett auseinandergebrochen. Mangelt es an Führungsspielern oder liegt es daran, dass einfach die Leistungsträger längst nicht bei 100% sind derzeit?
Ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube, wir können hier viel analysieren, aber es kommt nicht von ungefähr, wenn der Captain sich nach dem Spiel 2 Minuten hinstellt und vieles in Frage stellt, rund ums Thema Einstellung. Ganz, ganz wichtig, wenn du Bundesliga spielen willst. Und dann sind wir genau eigentlich bei dem Thema. Gib dir übrigens recht, Sören, hier Abstiegskandidat Nummer 1, wenn es nach der Form geht. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Und irgendwie hat man schon ein bisschen vermutet.
Aber meint ihr wirklich, das ist wirklich, können Sie jetzt ansprechen, Eugen Polanski, das Problem?
Also ich sag nicht das einzige Problem. Also ich weiß, Sören sieht es vielleicht noch ein bisschen differenzierter. Ich glaube schon, also du hast einen Trainer, der letztes Jahr, glaube ich, irgendwann schon ganz schwer in der Debatte stand oder zur Diskussion stand. Man hat immer noch an ihm festgehalten. Und auf der anderen Seite sage ich auch, guck dir den Kader an, guck dir, wen er von der Bank bringen kann. Kannst du damit wirklich die Ansprüche erfüllen, die im Verein vorherrschen oder auch von den Rängen kommen? Es ist eine Mannschaft und wie gesagt, jetzt auch wieder. Seit wie vielen Jahren hören wir aus Gladbach im Vorfeld der Saison, dass es ein Übergangsjahr sein soll? Das ist doch schon das größte Alibi, was du einer Mannschaft geben kannst.
Ja, man hat eigentlich die letzten Jahre alles versucht. Man hat es mit gestandenen Spielern über mehrere Jahre versucht. Dann hat man versucht, einen Umbruch einzuleiten mit einigen jungen Spielern. Und ja, du hast irgendwie mit keiner Herangehensweise wirklich Erfolg, ne? Also ich kann es mir auch... Ich weiß ja nicht, wie ihr so an so Spiele rangeht oder allgemein auch in der Saisonvorschau. Lege ich mir die Mannschaften so übereinander und gucke. Dann sage ich hier, Torwart Nikolas mit einer der Top... Torhüter in der Bundesliga, kann man ja sagen. Dann hast du einen Itakura und einen Dix, der letztes Jahr auch schon gut gespielt hat, auch gestanden der Bundesliga-Profis. Mittelfeld, naja, okay, gut, nach vorne hin auch gestandene Bundesligaspieler. Ne? Also da sehe ich Mannschaften deutlich schlechter aufgestellt. Nur sie kriegen es halt seit Wochen, Monaten nicht auf den Platz. Ne?
Ich weiß nicht, ob die wirklich so viel schlechter aufgestellt sind, Tobi. Also wenn ich mir jetzt mal die erste Elf angucke von Gladbach.
Hat dann das Verletzungspech jetzt vielleicht noch, was noch mit reinspielt?
Aber ich weiß nicht, ich habe die Gladbacher schon auch vom Kader her irgendwo zwischen Platz 12 und 18. Besser ist das nicht. Also find da ein Argument, meine These sozusagen widerlegt. Ich glaube, das wird schwierig.
So.
Ja, bestimmt. Und ich weiß auch im Moment nicht, für welchen Fußball Gladbach stehen will. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, das sagt man immer so, die DNA fehlt irgendwie, aber wenn man das vergleicht mit den erfolgreichen Jahren bei Gladbach, da wusstest du, okay, offensiv starker Fußball, die bringen immer mal wieder ein junges Talent hervor, es macht Spaß zuzusehen, aber sie sind ja auch weit davon entfernt, irgendwie mal Highlight-Spiele zu haben, wo man sagt, boah, das war offensiv richtig, richtig gut. Also klar, sie haben 3 Tore geschossen gegen Elversberg, aber das war ja trotzdem nicht ein Spiel, wo man sagt, sie haben offensiv überzeugt oder sie haben eine klare Spielidee gehabt. Ganz im Gegenteil. Und man hat immer das Gefühl, okay, es geht einfach nur darum, Punkte zu holen, dieses Spiel zu gewinnen oder ein Unentschieden zu holen. Aber das reicht ja dann auch irgendwie nicht, um auch ja die Fans mitzuziehen und für irgendwas entstehen zu lassen. Und klar, sie haben viele gute Spieler, Einzelspieler, aber mir fehlt da auch so ein bisschen das Gefühl, dass da eine richtige, also dass sie zusammen Fußball spielen. Und sie haben viele gute Einzelspieler, keine Frage. Ja, aber es ist irgendwie noch nicht so, dass man sagt, okay, da steht eine richtige Mannschaft auf dem Platz.
Und da noch auch von wegen verteidigen das 1-1 durch Mokwa aus einer eigenen Ecke, ja, wo sie da 1-1 am Ende stehen. Itakura war, glaube ich, der noch die Grätsche auspackt und da allein auf Nikolas zuläuft. Auch ganz schlechte Restabsicherung. Ne? Ja, und hinten heraus dann natürlich mit dem Tor in der 92. mit so einem Sahnefreistoß. Gut, da machst du dann gar nichts. Ne? Oder was ist das? 3-3, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
4-3 war der Freistoß.
Ja, 4-3. Ja. Mit so einem Tor dann noch die Niederlage. Ganz, ganz bitter. Ganz, ganz bitter. So, wo machen wir weiter? Ich würde sagen, Fabi, wir gehen nach Paderborn.
Paderborn, 0-1 gegen Freiburg. So viel kann ich euch sagen, habe von dem Spiel am allerwenigsten mitbekommen. Ehrlicherweise weiß ich auch gar nicht, warum in einer gewissen Hinsicht. Trotzdem muss man sagen, Freiburg 6 Punkte. Hätte ich so auch nicht erwartet. War von der zweiten Halbzeit oder von der Herangehensweise ein bisschen überrascht, weil es da doch ziemlich passiv war oder beziehungsweise eher einladend für die Paderborner. Und dann sind wir genau an dem Punkt, den wir eigentlich auch in der Saisonvorschau auch hatten. Es fehlt dann manchmal eben auch vor allem in der Offensive an Qualität, solche Einladungen dann auch anzunehmen in Form von wirklich gefährlich werden im letzten Drittel etc. pipapo. Und dann hat es Freiburg eben vernünftig über die Zeit gebracht.
Ja, einen Punkt hätten sie auf jeden Fall mitnehmen können.
Verdient?
Verdient gehabt, ja.
Ja, ja klar, da brauchen wir nicht reden. Aber wie gesagt, du tust, du machst, aber du merkst dann halt einfach, da fehlt es dann einfach auch in einer gewissen Hinsicht an Qualität, die beispielsweise jetzt der andere Aufsteiger, glaube ich, schon mit cleveren Laien oder in den Sommertransfers irgendwo in den Kader mit reingebracht hat, wenn die Paderborner eher verhalten waren. Okay. Also ich glaube, es könnte eine ganz lange, schwierige Situation Saison werden für Paderborn.
Was mich zumindest einigermaßen positiv momentan nach 2 Spieltagen stimmt, ist, dass sie trotz der Gegentore die Defensive doch schon ziemlich stabil eigentlich wirkt bei den Paderbornern.
Ja gut, jetzt warte mal ab, die spielen nächste Woche in Dortmund, ja. Da kann es natürlich auch eine Rutsche geben, ne? Und dann sprechen wir da ganz anders drüber.
Ja, und die Freiburger 5 Siege, 5 Spiele, Top-Saisonstart und auch jetzt so ein Spiel mal gezogen, so, ne? So ein dreckiges Spiel.
Ja, das wollte ich sagen, also das sind so Spiele, die du dann einfach mitnimmst, die 3 Punkte, vielleicht gar nicht so viel Aufwand betrieben. Nach dem 1-0 ja dann auch ja kaum mehr wirklich offensiv in Erscheinung getreten. Und solche Spiele brauchst du dann. Und das zeugt dann auch von einer gewissen Reife, die diese Mannschaft mittlerweile hat, ohne viel Aufwand dann so ein Spiel dann auch zu beenden.
Hast jetzt auch noch keine Doppelbelastung bis nach der Länderspielpause. Von daher kannst du da jetzt die nächsten zwei Spiele noch ganz entspannt angehen, eigentlich, was das angeht, ne? Wusstet ihr übrigens, dass in Elversberg auch so ein Pharmakonzern wohl einiges an Millionen
Bülow.
reinschießt? Das ist, wusste ich auch nicht.
Ja.
Auch ein guter Geldgeber, was das wohl angeht. So, Sonntag. HSV, Volksparkstadion. Heimauftritt. 0 zu 5 gegen Mainz 05, Sohn.
Ja, es gibt nur ein Wort, desolat. Das darf dir nicht passieren, so ein Auftritt, auch nicht am zweiten Spieltag, auch nicht ja, zu dem Zeitpunkt der Saison. Die Mainzer in allem überlegen, wurde phasenweise dann, glaube ich, auch ein bisschen leicht gemacht, Tore zu erzielen. Ich war wirklich auch geschockt, dass der HSV so ein Spiel abliefert, auch wenn natürlich einige Neuzugänge in der Startaufstellung standen. Aber das war gar nichts und dementsprechend auch in der Höhe absolut verdient. Letzte Woche noch ein bisschen kritisiert, die Mainzer für die fehlende Offensivstärke und jetzt in Hamburg da mal eben 5 Tore geschossen. Aber auch da absolut verdient und der HSV muss aufpassen, würde ich sagen.
Erste Halbzeit, kein einziger Torschuss vom HSV. Und na, dann hast du vorne ein eingespieltes Duo mit Fabi, wird sich beim Kicker-Manager-Spiel auch gefreut haben, mit Tietz und Geraldo Becker. Ja, die da die HSV-Abwehr quasi allein auseinandergenommen haben. Ne? Aber auch da der HSV wieder die Niederlage selbst eingeleitet. Ne? Bei dem 1-0 war es, glaube ich, spielt Remberg diesen katastrophalen Fehlpass. Ja, dem da um die Ohren fliegt. Darf dann halt nicht passieren. So viel Euphorie gestartet, der HSV. Ja. So reicht es nicht für den Klassenerhalt, Fabi, kann man, glaube ich, festhalten.
Ja, also und dann kommt halt noch dazu, dass du nächste Woche gegen Leipzig spielen darfst, auswärts. Du hast jetzt schon eine Tordifferenz von minus 7. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Das wünscht man dem HSV eigentlich nicht. Gegen Dortmund darfst du verlieren, das ist okay. Aber jetzt zu Hause 5-0 gegen Mainz ist natürlich schwierig zu verdauen, mit dem Wissen, dass natürlich nächste Woche in Leipzig oder diese Woche in Leipzig der Saisonstart komplett in den Sand gesetzt werden könnte, wo ich von ausgehe. Und gleichzeitig muss man aber auch den Mainzern ein Kompliment machen. Also ich glaube, Urs Fischer macht Urs Fischer Dinge. Hat er bei Union auch hinbekommen. Er hat da ziemlich eine Art und Weise auch bei den Mainzer reingebracht, dass es auch fast Spaß macht, den Mainzern zuzugucken. Es war übrigens auch am ersten Spieltag gegen Paderborn so. Haben die auch ein gutes Spiel gemacht und es war lediglich ein Spiel auf ein Tor. Und von daher bin ich mal gespannt, weil, wie gesagt, wenn die Mainzer so weitermachen, dann kann es durchaus auch für ein bisschen mehr reichen diese Saison.
Ja. Beim HSV können wir, glaube ich, festhalten und positiv trotzdem vorausschauen, ähnlich wie in der letzten Saison. Ne? Ja, viele Neuzugänge erst zum Start der Liga gekommen, haben sich da auch nach 3, 4 Wochen und ich glaube auch der ersten Länderspielpause damals dann so langsam gefangen mit den nächsten Spielen. Also noch braucht man nicht so schwarz malen. Ich denke, da steckt auch noch einiges an Potenzial drin, wenn die eingespielt sind. Von daher nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja, bei Mainzern ist, glaube ich, bekannt von Urs Fischer, da darf nur kein Leistungsträger von der
Ja.
ersten Elf wegbrechen. Ne? Ist ja jemand,
Ja, er hat
der. Ne?
seine 12, 13 Spieler, ne, die so immer die Leistung bringen müssen eigentlich. Dahinter wird es dann ein bisschen dünner, auch im Mainzer Kader. Aber muss ja sagen, auch gerade die Mainzer sind von großen Verletzungen ja meistens auch verschont geblieben in den letzten oder in der letzten Saison. Und von daher kann Urs Fischer da natürlich auch immer auf seinen Stamm bauen.
Und dieses Jahr keine Doppelbelastung wie in der letzten Saison. Ne? Und dann kommen wir zu einer Mannschaft, die uns jetzt auch schon wieder ganz schön Sorgen bereitet, die quasi auch da weitermacht,
Die Augsburger, wenn sie Meister werden.
wo sie letztes Jahr aufgehört haben und die Defensive weiterhin nicht in den Griff kriegen. 2 Spiele, 7 Gegentore, die Rede ist von Eintracht Frankfurt. Am Ende heißt es 4 zu 1 gegen den neuen Tabellenführer. Der
Ja,
FCA.
Fabi, willst du?
Nee, danke. Ich rede nicht gerne über Tabellenführer.
Okay. Ja, erste Halbzeit überlegene Frankfurter. Das ist vielleicht dann auch das Problem gewesen, dass du nur ein Tor erzielt hast und nicht mehrere. weil da hätte die Eintracht durchaus auch höher in Führung gehen können. Und in der zweiten Halbzeit haben die Augsburger es dann bestraft. Natürlich auch ein bisschen profitiert von einem Torwartfehler von Atubolu, dass das Spiel dann auch komplett gedreht ist. Und dann waren sie einfach brutal effektiv. Dementsprechend das Ergebnis auch in die Höhe geschraubt. Es war gerade auch mit Blick auf die zweite Halbzeit richtig guter Auftritt der Augsburger. Und dementsprechend auch ein verdienter Sieg.
Aber ich finde das einfach unglaublich. Du spielst so eine wirklich klasse erste Halbzeit. Klar, ja. Du sagst, du musst 3-0 mindestens führen. Und dann mit den ersten zwei Aktionen in der zweiten Halbzeit schenkst du das komplette Spiel ab und gehst komplett baden, brichst komplett auseinander. Ich verstehe das teilweise nicht. Hast du dafür einen Ansatz, Fabi?
Nee, also aber ich habe durchaus auch Mario Götze zugehört nach dem Spiel, der eigentlich viel, viel positiver war als ihr beide zusammen. Der gute Ansätze sah, der eine gute ersten 60 Minuten, glaube ich, in Berlin sah und eine gute erste Hälfte jetzt auch am Wochenende sah. Ich weiß nicht, vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Anders, die Wahrheit ist auch, der FCA hat weder Claude Maurice abgegeben noch einen Kömür und ist eine richtig spannende Aktie, glaube ich, jetzt mit der Mannschaft. Gerade was den Offensivbereich angeht.
Ja, das stimmt natürlich. Die Leistungsträger sind geblieben. Man kann nach wie vor auch in Ruhe einfach arbeiten in Augsburg. Sie ziehen ihr Ding durch. Manuel Baum, glaube ich, ist dann auch wirklich ein sehr guter Bundesliga-Trainer. Erste Halbzeit verschlafen, scheinbar die richtigen Worte gefunden, sein Team eingestellt. Und dann leitest du halt so eine Aufholjagd ein, mit einem sehr, sehr überzeugenden Sieg. Und da können wir sicherlich nochmal gespannt sein in den nächsten Spielen oder in den nächsten Wochen, wo der FCA dann sich auch weiter einpendeln wird.
Und quasi den Spieltag abgeschlossen mit einem richtig geilen Freistoß auf und wieder, ja. Ne? Ja. Durch Tor des Spieltages gewesen. Gut, so, in zweite Liga.
Ja, zweite Liga, es geht weiter torreich zu in der zweiten Liga. Also wirklich die Gegentorflut bei einigen Mannschaften ist ja nicht zu stoppen. Angefangen schon am Freitag, zwei Spiele, jeweils 2-2 ausgegangen. Hannover kommt ja nicht über ein 2-2 hinaus, mal wieder eine Führung ja nicht über die Zeit gebracht. Also sie hinken ihren ja Erwartungen so ein bisschen hinterher, aktuell nur Platz 13 mit 4 Punkten. Dann St. Pauli kommt auch nicht unten raus, nur ein Punkt auf der Bielefelder Alm. Und ja, der Samstag ging dann auch torreich weiter. Die Wolfsburger, muss man sagen, glaube ich, ein bisschen blamiert. Eine 3-0-Führung, auch nicht über die Zeit gebracht. Am Ende 4-4 gegen Energie Cottbus. Ja, die einfach auch ihr Spiel durchziehen und am Ende kommen Punkte bei raus. Nürnberg gibt die ersten Punkte ab, auch nur 2-2 in Kiel. Kann man, glaube ich, auch ganz gut mit leben. Und am Sonntag dann, glaube ich, es ist die Mannschaft der zweiten Liga, über die man sprechen muss. Das ist die Hertha aus Berlin. Ja, vom vermeintlichen Underdog in die Saison gestartet. Mittlerweile an der Tabellenspitze, auch gegen Magdeburg gewonnen. Und dann stehst du da, 4 Spiele, 12 Punkte. Makellos, eine Mannschaft, die jetzt ja nicht unbedingt die Starspieler in ihren Reihen hat. Von daher nach wie vor, glaube ich, das Highlight der zweiten Liga im Moment.
Jetzt hast du natürlich noch eine Mannschaft vergessen, so, dann kannst du auch ruhig drüber sprechen. Die Bochumer diese Saison kommen ja. Eher auswärts ne, zu ihren Punkten anstatt daheim. 2-1 muss auch erstmal in Dresden gewinnen. Ne?
Ja, wichtiger Auswärtssieg, das muss man schon sagen. 2-0 in Führung gegangen durch Miyoshi. Dann zweite Halbzeit war viel Arbeit, da haben die Dresdner es eigentlich auch gut gemacht. Einige Chancen gehabt, am Ende dann aber gut verteidigt. Ja, und die Dresdner, muss man sagen, Platz 17. Eigentlich auch nicht der Tabellenplatz, wo man so leistungstechnisch nach den letzten Wochen von ausgehen müsste. Aber da sicherlich auch ja, in der Offensive ein bisschen Luft nach oben. Aber klar, für den VfL Platz 6 mit 6 Punkten ist man auch absolut im Soll.
Mhm. Fabi, sehen wir noch vor der Länderspielpause oder in der Länderspielpause eine Trainerentlassung? Ich denke da an Hannover.
Nein.
Keine Trainerentlassung?
Nein.
Okay, das wird Christian Tietz auf jeden Fall freuen. So, dann kommen wir, Fabi. Mit der zweiten Liga hast du nicht so viel zu tun. Du freust dich eher auf die Champions League.
Ja.
Ja, und da geht es am Dienstag dann für die deutschen Teams unter anderem los. Fabi, BVB, Villarreal.
2-0.
Okay, und dann haben wir noch ein richtig klasse Spiel am Dienstag, Sören Real Inter.
Boah, ja. 2-1 für Real.
Okay.
Ich glaube, wenn ich das dir mal so als Tipp mitgeben darf, welches Spiel ich angucken würde am Dienstag, wäre Porto gegen City.
Ja.
Porto ist nämlich richtig gut drauf in Portugal, aber über den Tellerrand schaust du ja nicht. Bei Italien hörst du ja auf. Aber Porto ist richtig, richtig gut drauf. Tatsächlich.
Ich wollte mich dieses Jahr auch ein bisschen mehr auf die Super League fixieren.
Oh.
So, Mittwoch, VfB Heimspiel gegen die norwegische Mannschaft aus Viking Stavanger. Von Viking Stavanger.
8-0. Nein, Spaß. Ach, bin ich dran?
Ja.
2-1,
2-1.
Arbeitssieg.
So, und dann der Mittwoch hat es wirklich in sich. Zwei englische Teams. Liverpool empfängt zu Hause Atletico.
Ja, ich befürchte, dass Liverpool dieses Spiel verlieren wird. Sind noch nicht so richtig, finde ich, drin im Flow.
Aber Atletico auch nicht.
Ja, das stimmt. Ich würde mal von einem 2-2 ausgehen.
2-2. Okay, Fabi, der englische Meister Arsenal gastiert am Vesuv in Neapel. Ja.
Jetzt wird spannend.
Da fehlen ihm die Worte. Fabi?
Ja.
Ja, was tippen wir?
Ach so, ich dachte 0-0, hatte ich
0-0.
gesagt.
Nee, es ist hier
Ja.
nicht angekommen. Nee. Okay.
Oh, das ist aber eine lange Leitung heute, ne?
Ja, dauert ein bisschen. So, Champions League Debüt für Como. So ein Heimspiel am Gardasee.
Ja, und das gegen Leipzig. Also wirklich auch ein Spiel, worauf man sich freuen kann, glaube ich. Ich würde trotzdem von einem 2-1 Heimsieg für Como ausgehen.
Okay. Und zum Abschluss am Donnerstag, Fabi, der FC Bayern empfängt Bodo Glimm.
3-0.
Okay. Wer spielt? Neuer oder Urbich? Was meinst du?
Ich denke, er wird Neuer spielen lassen. Bis zur Länderspielpause wird er, glaube ich, alle Spiele machen.
Ah, okay. Also danach läuft es dann auf Arbeitsteilung hinaus.
Zumindest mehr Einsätze für Obig, würde ich bedauern. Ja.
Gut, was haben wir dann noch heute? Bayern, sag ich schon. Fabi, bist du mit der Pokalauslosung soweit zufrieden? Hätte schlimmer kommen können mit dem Heimspiel, oder?
Ja, also fand ich, wie gesagt, man hat ja gemerkt, dass alle Bundesligisten weitergekommen sind. Trotzdem ist eigentlich, wenn du mich fragst, kein einziges Spiel dabei, was wirklich, ja, richtig, ja, wie sagt man?
Überraschungspotenzial hat, ne?
Ja, also von daher glaube ich, eine normale Pokalrunde, glaube ich.
Ja. Bayern gegen Augsburg, gegen Magdeburg. Sondern der VfL ist
Heimspiel gegen Mainz.
gegen Mainz. Okay.
Ja.
Und dann haben wir noch ein drittliges Essen gegen Leipzig eventuell, ne? Ansonsten Dortmund gegen Bremen.
Jedelo
Jedelo
gegen
2.
Hertha.
Ja.
Ja.
Der HSV gegen Frankfurt, Leverkusen, Nürnberg. Ja, alles keine richtigen Kracher dabei, ne?
ne, leider nicht.
Leider nicht. Naja, sei es drum. Dafür wird uns die Champions League bestimmt jetzt diese Woche mal entschädigen. Schön, Jungs.
Dann haben wir noch den Gewinner des Spieltags, oder? Würde ich sagen.
Stimmt, den haben wir in der letzten Woche vergessen, ne? Glaube ich.
Ja.
Oh, dann kann ich euch sagen, wen ich mir ausgesucht habe. Ich nehme Edin Terzic, der in Spanien aktuell begeistert aufgrund seiner Sprachkenntnisse, sowohl Spanisch als auch Baskisch. Atletico Madrid 13.
Okay, stark.
Gute Wahl, ja. Ich würde in Deutschland bleiben und den FC Augsburg nennen.
okay, mit dem wäre ich heute nämlich auch gegangen, mit dem FCA. Ja, dann ist es ja eigentlich am einfachsten, dann gehe ich jetzt ja, mit den Elversbergern. Wer als Aufsteiger nach 2 Spieltagen schon 6 Punkte hat, der braucht jetzt maximal, sage ich jetzt mal, noch so 26, 27 Punkte und dann sollte er dieses Jahr für den Klassenerhalt, glaube ich, auch reichen. Denke ich mal. So, jetzt kommen wir noch zu unangenehmen Themen. Wir haben ja noch 2 Minuten Zeit. Sören, 20 Punkte sehe ich hier beim Kicker-Manager-Spiel.
Ja, nicht gut, Ich muss sagen, gerade die meine Stürmer mit Dalinga und Dakar, die zünden noch nicht so richtig.
Nee.
Da ist noch ein bisschen
Luft
ja, Arbeit nötig. Mein Punkte, der Lieferant, der eigentlich immer punktet, ist Sano von Mainz. Da habe ich, glaube ich, eine ganz gute Wahl getroffen. Aber auch in der Abwehr mit Itakura und ja, wen hatte ich da noch? Querfeld habe ich aufgestellt,
ja,
der gar nicht gespielt hat. Also da ist noch Luft nach oben.
Und bei Fabi war es jetzt am Wochenende Luis Diaz, der ihn da so ein bisschen die Punkte beschert hat. Harry Kane, Fabi, läuft noch so ein bisschen den Punkten hinterher, glaube ich, ne? Ja, Guder verletzt, Suzuki keine Punkte geholt, Matcher Minuspunkte. Ja, schauen wir mal am kommenden Wochenende. Gut, dann haben wir es für heute.
Perfekt.
Hat wieder Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Champions League Woche. Wir hören uns dann am kommenden Montag wahrscheinlich wieder. Gut, in diesem Sinne, eine angenehme Restwoche noch. Fabi, dir auch. Fabi ist schon...
Der ist schon abgemeldet.
Hat sich schon abgemeldet. Gut, in diesem Sinne, Sören. Bis dahin
mal. Bis dann, jawohl. Tschüss.